Der Ärger ist dann oftmals gar nicht der, dass Parkplätze verschwinden, sondern dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie wirklich absichtlich vernichtet werden. Dass man also nicht so mit Augenmaß herangeht, sondern die Autofahrer wirklich rausdrängeln möchte. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem momentan.
Also was ich auf der Straße immer wieder mitbekomme, es sind eigentlich die üblichen verdächtigen Themen, sei es Verkehrsthemen, Baustellenkoordination, natürlich dann auch unsere schönen Großprojekte Elbtower und Westfield.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Kann vielleicht keiner mehr hören, aber da wir ja sozusagen jetzt unseren Erstkontakt in 2025 haben, erlaube ich es mir trotzdem. Frohes neues Jahr für alle Abendblatt-Podcast-Freunde. Herzlich willkommen. Was haben wir für die erste neue Episode in diesem Jahr im Angebot? Die Bürgerschaftswahl ist nicht mehr lange hin. Ich weiß, es gibt auch noch eine Bundestagswahl, aber bei Hamburg am Morgen steht freitags immer die Hansestadt im Mittelpunkt. Wie ist eigentlich die Ausgangslage? Wer hat die besten Chancen? Welche Koalitionen sind wahrscheinlich und welche Themen bewegen die Hamburger? Dazu machen wir heute einen Rundruf durch die Stadtteile. Mit dabei sind natürlich unsere Lokalreporter. Die Infos also aus erster Hand. Zum Einstieg schauen wir aber ins Rathaus. Das wird sozusagen unser Ausgangspunkt. Vorneweg packen wir noch einen kleinen Schmunzler. Wir hören ganz kurz bei unserem Chefredakteur rein. Wir starten jetzt. Vorgestern gab es nämlich den Neujahrsempfang vom Abendblatt. Im Grunde der offizielle Startschuss für das neue Jahr. Und der Höhepunkt auf dieser Veranstaltung ist immer die Rede von Lars Haider. Da ist alles dabei, von ernst bis komisch. Und für alle, die die Rede noch nicht gehört oder gesehen haben, hier ein kleiner Ausschnitt.
Ich hatte vorhin eine kurze Unterredung mit einem von Ihnen über die Vor- und Nachteile des Homeoffice. Und derjenige, er kommt nicht von Otto, sagte dabei einen wunderbaren Satz, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, weil man ihm nämlich sowohl als Homeoffice-Gegner als auch als Homeoffice-Fan weitererzählen kann. Der Satz lautet, wenn man Homeoffice macht, kann es sein, dass man tagelang keine Menschen sieht. Aber es gibt auch Nachteile.
Wer sagt bitte mehr davon? Den Link zur kompletten Rede von Lars finden Sie in unseren Shownotes. Wenn wir den letzten Umfragen für die Bürgerschaftswahl am 2. März glauben wollen, dann ist der Ausgang fast schon sicher. Es wird sich im Senat nichts ändern. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Insa Gall im Studio, die Leiterin hier beim Abendblatt für das Ressort Landespolitik. Insa, guten Morgen. Stand jetzt können wir sagen, läuft doch alles nach Plan für die SPD, oder? Sie können doch ganz zufrieden sein.
Ja, das können Sie, glaube ich. Die SPD ist in den letzten Umfragen für die Bürgerschaftswahl hier in Hamburg, liegt die so bei 30%. Das ist natürlich echt viel, wenn man sich auf die Bundessituation der Bundes-SPD mal anschaut. Grüne und CDU, ja, die schwanken so ein bisschen um 20%. Und ich würde auch sagen, das schien eigentlich eine relativ klare Sache. Der Bürgermeister hat ja auch zu erkennen gegeben, dass er gerne die Zusammenarbeit in der Koalition mit den Grünen fortsetzen möchte. Aber das Ampel-Aus und die vorgezogene Bundestagswahl hat hier doch noch mal ein bisschen Unsicherheit und auch Spannung mit reingebracht aus meiner Sicht, weil da ja zwei Wahltermine einfach super dicht aufeinander folgen. An einem Wochenende wird der Bundestag gewählt, am Sonntag darauf dann die Bürgerschaft. Und es ist so ein bisschen unklar, wie sich das auswirkt, diese Nähe. Also es gibt so unterschiedliche Theorien. Werden Wähler, die mit der Ampel sehr unzufrieden waren, sich dann abreagiert haben bei der Bundestagswahl und doch wieder SPD oder Grüne wählen? Andere Theorie ist, die Wählerinnen und Wähler möchten gerne beim Wahlsieger sein, also im Lager des Gewinners und könnten dann, wenn die CDU die Bundestagswahl gewinnen sollte, eben auch in Hamburg ihr Kreuz bei der CDU machen. Spannend ist aber auch die Wahlbeteiligung. Das könnte natürlich auch Auswirkungen haben auf den Wahlausgang in Hamburg. Man weiß nicht, ob die Bürger oder wie viele von den Bürgern und Bürgerinnen sich wirklich bewegen lassen, auch am zweiten Sonntag dann zur Bürgerschaftswahl zu gehen und da ihre Stimme abzugeben. Und da könnte man darüber spekulieren, ob da vielleicht die SPD darunter leidet. Das sind also so ein bisschen die Unwägbarkeiten. Und Für uns Journalistinnen und Journalisten ist aber cool, dass das eigentlich die ganze Sache etwas spannender macht.
Das ohne Frage. Aber wenn es um Koalitionen geht, würde ich doch erstmal sagen, die erste Koalition, an die wahrscheinlich jeder sofort denkt, ist doch die, die wir jetzt auch haben. Die wird es doch wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht große Veränderungen gibt, die wird doch weiter bestehen, nämlich Rot-Grün.
Ja, glaube ich auch. Das wünschen sich auch tatsächlich 40% der Hamburgerinnen und Hamburger laut unserer Umfrage bei Forsa. Nur halb so viele wünschen sich ein Zusammengehen von CDU und SPD. Und ja, der Bürgermeister hat auch klar gemacht, dass das seine Lieblingskoalition wäre. Das wäre auch mein Tipp, dass das diese Rathauskoalition weitere Jahre regiert.
Nun geht es ja nicht immer nur danach, was der Bürgermeister sich wünscht, aber es kommt ja noch eine Sache erschwerend hinzu, habe ich zumindest dem Abendblatt entnommen, dass das Verhältnis zwischen Peter Tschentscher und dem CDU-Herausforderer Dennis Thering wohl mehr oder weniger nicht existent sein soll. Das muss ja keine Voraussetzung sein für eine Zusammenarbeit. Ich meine, mit Herrn Kerstan kam Herr Tschentscher ja auch nicht klar, aber das erschwert es natürlich doch irgendwo, oder?
Ja, das erschwert es sicherlich. Das hilft sicherlich, wenn es da ein gutes Verhältnis gibt, zum Beispiel als es Schwarz-Grün unter Ole von Beust hier regiert hat und der hatte ein gutes persönliches Verhältnis zum Beispiel zu Christa Goetsch von den Grünen. Das ist schon wichtig. Natürlich, man kann spekulieren, ob die SPD in ihren Koalitionsverhandlungen möglicherweise mit den Grünen auch manchmal darauf verweist, dass sie auch mit der CDU theoretisch könnte und dann vielleicht den Druck etwas erhöht. Aber das ist eigentlich Spekulation.
Ein Gedanke noch, Insa, zum Thema Koalition, der vielleicht auf den ersten Blick etwas abwegig, aber ich traue mich trotzdem, das jetzt mal in den Raum zu stellen, bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Angenommen, die SPD rutscht doch noch etwas ab, 2, 3, 4 Prozentpunkte vielleicht, und die Grünen legen nochmal zu, werden aber trotzdem nicht stärkste Kraft, aber es würde reichen für eine Koalition der Grünen mit der CDU, ob dann Katharina Fegebank der Versuchung widerstehen könnte, zu sagen, wir sind zwar nicht die Stärksten geworden, aber ich möchte Bürgermeisterin werden. Menschlich wäre das, glaube ich.
Ich glaube, sie könnte dieser Versuchung widerstehen. Katharina Fegebank betont immer, sie möchte erste Bürgermeisterin werden. Also sie sieht sich als Bürgermeisterinnenkandidatin. Aber es ist ja so, man schmiedet nicht nur eine Koalition und hat dann einen kurzfristigen Erfolg, wird vielleicht erste Bürgermeisterin, sondern man muss ja dann auch jahrelang gut zusammen regieren. Und ich glaube nicht, dass Grüne und CDU das jetzt so aus dem Stand hier in Hamburg können. Jedenfalls würde das, glaube ich, den Grünen langfristig schaden. Und ich glaube, deshalb wäre meine Prognose, dass sie das nicht macht.
Danke, Insa Gall, für deine Einschätzung. Das war die Sicht aufs Rathaus. Aber gehen wir jetzt doch mal an die Basis. Welche Themen könnten bei der Wahl eine Rolle spielen? Klar, bundespolitische Themen sind auch bei einer Wahl auf Landesebene mal mehr, mal weniger mit in der Verlosung, aber der Fokus liegt sicher auf dem, was in unserer Stadt aktuell passiert. Lassen Sie uns mal checken, was in den Stadtteilen, in den Bezirken los ist. Wir können heute natürlich nicht alles abklappern, aber ich glaube, am Ende dieser Episode haben wir schon einen ganz guten Überblick. Fangen wir in Mitte an. Beim Abendblatt dafür zuständig ist unser Reporter Alexander Berthold. Alex, sag einmal für die Hörer von unserem Podcast, was Mitte alles umfasst. Das ist ja eine ganze Menge. Was deckst du ab?
Ja, der Bezirk Mitte ist natürlich einer der größten in Hamburg und zieht sich wirklich von Horn über die Hafen City Innenstadt bis nach Wilhelmsburg, Veddel. Also von daher ein sehr, sehr buntes Feld, auch ganz unterschiedlich geprägte Stadtteile, finde ich. Von daher ein sehr interessantes Feld.
Wow, das ist ja schon eine ganze Menge. Was sticht denn für dich da so an Themen gerade raus?
Also was ich auf der Straße immer wieder mitbekomme, es sind eigentlich die üblichen verdächtigen Themen, sei es Verkehrsthemen, Baustellenkoordination, natürlich dann auch unsere schönen Großprojekte Elbtower und Westfield. Dann natürlich Obdachlosigkeit ist ein großes Thema, dass man dagegen was tun muss und dass man Angebote schaffen muss, Flüchtlingsunterbringungen. Also das ist wirklich so breit gefächert, Attraktivität der Stadtteile, der Einkaufspassagen. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert, was ich so mit den Protagonisten bespreche.
Und würdest du sagen, in dieser Stadt ist trotzdem, du zählst ja jetzt gerade eine ganze Menge auf, eine gewisse Zufriedenheit da, dass man sagt, man weiß, dass Großstädte Probleme haben? Oder aber sagst du, hier und da brodelt's?
Ja, es brodelt definitiv. Also ich glaube, da muss man ja nur in die Bevölkerung reinhören. Also jemand, der rundum zufrieden ist, zu finden, ist relativ schwierig. Natürlich wünschen sich Leute immer mehr Lösungen, mehr auch politische Lösungen von ganz alltäglichen Problemen, die ich gerade auch aufgezählt habe. Also es brodelt eher, als dass es eine Zufriedenheit mit dem Status quo irgendwie jetzt zu tun hat.
Lass uns mal zwei Sachen rauspicken, weil das sind ja diese unvollendeten Projekte, ja, die du angesprochen hast. Elbtower und Westfield. Da würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, korrigier mich bitte, Elbtower, ja, das geht schon auf die Kappe der Politik, der Verantwortlichen im Rathaus, vielleicht noch auf Olaf Scholz zurückzuführen. Bei Westfield hat die Stadt da irgendwelche Aktien drin, dass das jetzt nicht funktioniert oder nicht fertig wird?
Also nicht unmittelbar, es ist natürlich ein privat finanziertes Großprojekt, aber was ich von den Leuten auf der Straße höre, ist, dass sie sich wünschen, dass auf politischer Ebene besser geprüft wird, welche Großprojekte auch wirklich nötig sind und dass die Stadt dann auch ein Auge drauf hat, dass das funktioniert, weil machen wir uns nichts vor, nach außen wirkt das natürlich katastrophal, dann heißt es wieder, oh, was ist denn in Hamburg los? Können die etwa keine Großprojekte? Ja. Und der Hamburger an sich ist stolz und den Hamburger an sich stört es auch, wenn so ein bisschen, wenn man belächelt wird, wenn man solche Großprojekte nicht gestemmt bekommt.
Aber dann bleibt ja unterm Strich nur die Frage, die ich auch gleich ja noch deinen Reporterkollegen und Kolleginnen stelle. Ist die Stimmung dann so bei diesen Themen, dass man sagt, ja, das könnte dazu führen, dass ich meine ursprüngliche Wahlentscheidung nochmal korrigiere, egal wen ich da im Auge habe?
Ach, ich glaube, die Leute hören sich die Wahlprogramme schon ganz genau an und gucken natürlich, welche dieser Themen, die sie stören, behandelt werden und wie sie in die Realität umgesetzt werden. Ob es am Ende zum Umdenken führt, wage ich fast zu bezweifeln. Ich glaube, die Leute sind schon relativ klar in dem, was sie wählen werden.
Alex, einen kleinen Schmunzler zum Schluss noch bitte.
Na komm,
raus. Wir hatten letztes Jahr, haben wir beide hier im Studio gesessen und haben über ein ganz bestimmtes WC gesprochen in der Stadt. Wie ist denn da eigentlich, wie ist die Geschichte ausgegangen?
Sehr gutes Timing. Ich habe tatsächlich gestern nochmal so ein paar Quellen auch kontaktiert, ja, und stehe auch mit der Stadtreinigung.
Sag nochmal genau, um was es da geht.
Naja, es geht um das teuerste stille Örtchen der Stadt am Gerhard-Hauptmann-Platz. Da wurde für, glaube ich, über knapp 2 Millionen Euro eine hochmoderne, barrierefreie Toilette gebaut, was ja auch gut ist. Toilettenmangel in der Innenstadt, ja, ist ja ein Thema. Und dann hatten wir ja zum Tag der Deutschen Einheit das Bürgerfest. Das war 2023 und das wurde ganz stolz dann eröffnet. So, ja. Ja, Problem war, knapp 3 Monate später musste es gesperrt werden und ein Wasserschaden hat die Toilettenanlage komplett lahmgelegt. Dann wurde halt versucht zu eruieren, wo kommt denn dieses Wasser her? Ist es Grundwasser? Hat irgendwie bei der Planung jemand gepennt? Und das Ende vom Lied ist, jetzt seit fast genau einem Jahr ist diese Millionentoilette,
ja, für den Arsch.
Für den Arsch, sozusagen. Und also die kann man quasi runterspülen, diese Anlage. Ja, und jetzt muss sie quasi von Grund auf nochmal quasi neu gemacht werden. Und das geht wieder in die Millionen. Und jetzt geht es darum, wer haftet dafür. Also im Moment ist auch Stillstand auf dieser Baustelle.
Und das kennen wir aus Hamburg.
Ja, absolut. Also es ist quasi ein unvollendetes stilles Örtchen im Moment. Und ich wage zu bezweifeln, dass das in absehbarer Zeit auch wieder mit Leben gefüllt ist.
Da stehen wir als Beobachter, als Zuhörer einfach nur ein bisschen fassungslos da. Danke für diese Story, Alexander Berthold. Von Mitte ist es ein kurzer Sprung in den Bezirk Altona. Kathi Krause ist dort unsere Reporterin. Auch an dich als erstes die Frage, Kathi, bitte verrate uns, für alle, die sich nicht täglich damit beschäftigen, dein Aufgabengebiet umfasst welche Bereiche?
Das ist der ganze Hamburger Westen. Du kannst eigentlich sagen, ne, vom Rathaus Altona, die Elbchaussee entlang bis runter zur Grenze der Stadt Hamburg, hoch wieder nach Lurup, bis zum Bahnhof Stelling, Volkspark, das ist alles Altona runter bis in die Schanze.
Und da ist ja eine Menge los, wenn ich das mal so sagen darf. Ich verfolge deine Artikel ja sehr aufmerksam und erinnere mich auch noch an einen ganz bestimmten aus dem letzten Jahr. Ich glaube, das geht vielen Menschen so, weil die Überschrift war so prägnant. Das Parkhaus des Grauens. Was war das nochmal? Es steht, glaube ich, direkt am Bahnhof Altona.
Ich erinnere mich an den Text auch sehr gut, weil ich ja da in das Parkhaus des Grauens auch rein bin, um mir das genau anzugucken und mich das Grauen auch selbst gepackt hat und ich da auch echt raus musste. Das steht direkt eben am Bahnhof Altona, am noch Fernbahnhof. Und es gab sehr viel Kritik über den Zustand, dass es dort eben enorm stinkt, dreckig ist, kannst du den Menschen nicht zumuten, dort zu parken und dann auch noch dafür Geld zu bezahlen. Deswegen hat es diesen Ruf eines Parkhaus des Grauens.
Hat sich was verbessert?
Ja, das hat sich was verbessert tatsächlich. Also nach dem Bericht, aber auch schon, es war schon vorher immer Thema, aber ich denke, das hat nochmal was ausgelöst, dass da nochmal sehr viel kam. ist sozusagen von der Finanzbehörde jetzt nochmal Geld in die Hand genommen worden. Es gibt eine neue Beleuchtung. Sie haben die Wände neu gestrichen, auch mit schönen Bildern, die Altener Bezug haben. Und das Beste ist, es gibt eine Duft-Flatrate. Das müsst ihr mir eigentlich nochmal anschauen, wie das jetzt eigentlich genau riecht. Ich durfte es nur sozusagen testweise. Die dann dafür sorgt, dass einfach dieser Geruch, der ja natürlich sich dann auch so in diesen Wänden festsetzt und zumindest, sagen wir mal, übertüncht wird. Und es gibt auch immer noch weiter Überlegungen, ob man vielleicht das oberste Stockwerk, denn du hast oben echt einen wahnsinnigen Ausblick über ganz Altona, ob man das nicht noch anders nutzen kann in Sachen Urban Gardening oder Veranstaltungen, da sind sie auch immer noch dran.
Okay, also da hat sich schon mal was verbessert. Wie sieht's in der Reventlowstraße aus? Da hatten wir beide ja auch des Öfteren miteinander drüber gesprochen. Da gab's ja einen enormen Aufschrei. Wie ist die Lage jetzt vor Ort? Hat sich was beruhigt?
Also schreien tut ja im Moment keiner mehr. Also jetzt ist die Reventlowstraße ist umgebaut, das ist beendet. Also es gibt, glaube ich, noch mal ganz wenige Restarbeiten, die dann im nächsten Jahr noch, bevor die Elbchaussee wieder losgeht, ausgeführt werden, so Markierungen und so ein paar Grünflächen. Aber an sich ist das jetzt beendet, es kann wieder gefahren werden, beruhigt. Ja, also natürlich hat sich dadurch jetzt beruhigt, weil die Straße wieder auf ist. Nächste Baustelle steht letztendlich wieder in den Startlöchern. Das ist dann ja die Elbchaussee, die wieder weiter gebaut wird. Das geht dann Richtung Altona, vom Altona Rathaus aus los in die Richtung, Richtung stadtauswärts. Da wird doch wieder viel sein, aber das Fazit, du wirst bestimmt ein Fazit zur Reventlowstraße haben.
Ja, in dem Sinne von, dass du sagst, nee, die ist jetzt wieder offen und es schreit im Moment keiner. Ich finde, das ist ja schon fast ein Fazit, dass der Bereich schon mal abgehakt ist. Weil eigentlich reden wir ja auch so ein bisschen darüber, Kathi, was könnte in den nächsten Wochen noch in irgendeiner Form ein gewisses Erregungspotenzial haben im Sinne von, das könnte Menschen dazu beeinflussen, ihre Stimme vielleicht woanders zu geben, als sie ursprünglich geplant haben? Oder sagst du, nee, da wird zwar viel getan, aber die Bürger haben schon verstanden, dass das gut für sie ist?
Also wenn du es jetzt an diesem Beispiel Reventlowstraße festmachen willst, dann würde ich sagen, dass zwar, das waren ja enorme Wellen und enorme Fronten, dass sich das aber nicht verändert hat. Es mag die Reventlowstraße weg sein, aber je nachdem, wen du jetzt befragst, sagen die einen, oh, das war doch, aber ist doch eigentlich ruhig und entspannt gelaufen und die Straße ist doch jetzt fantastisch geworden. Und die anderen sagen, aber wir hatten wahnsinnige Einbußen und die nächsten Baustellen stehen doch schon wieder vor unserer Tür und war das nun nötig? Und ich habe auch schon gesehen, dass sogar der ADFC, der sagt, ja, die Straße ist fertig und es ist schön geworden, aber sie fordern eigentlich auch noch Tempo 30, der sich ja auch für diese Veloroute stark gemacht hat, der befürwortet das und freut sich auch, dass es jetzt fertig geworden ist, hat aber in dem Zusammenhang gesagt, eigentlich müsste man in der Reventlowstraße auch noch Tempo 30 machen. Und einige Fahrradfahrer finden auch die Varianten, die dort gewählt worden sind, unglücklich. Vielleicht so richtig zufrieden klang das jetzt irgendwie auch nicht.
Das heißt also, die Aufregung, die wir vielleicht im letzten Jahr hatten, ich mache das ja auch ein bisschen immer daran fest, aufmerksamer Leser des Abendblatts oder von abendblatt.de. Und da kamen ja viele Geschichten, wo wirklich da hatte ich schon das Gefühl, da ist kurz davor, dass der Deckel wegfliegt vom Kessel. Das hat sich deiner Meinung nach schon ein bisschen beruhigt.
Also ich nehme auf jeden Fall eine größere Ruhe oder vielleicht auch Resignation wahr. Also diese Aufgeregtheit, das ist ein bisschen weg. Wobei man eben auch nicht unterschätzen sollte, dass so ein Fall wie die Reventlowstraße eben auch, wo das eben so knallt und dann ja noch auch die Frage ist, wie sehr Bezirkspolitik da Einfluss hatte oder dann eben auch den Einfluss verloren hat in dieser Auseinandersetzung mit der Verwaltung, wie viel Schaden das wie viel das angerichtet hat bei dem jeweiligen, der jetzt sagt, das habe ich mir genau gemerkt und davon werde ich meine Wahlentscheidung jetzt abhängig machen. Aber es ist eben auch noch sehr viel Bewegung drin, ne? Also dadurch, dass eben auch zwei Wahlentscheidungen anstehen und wenn du jetzt eben gerade so Bezirkswahl oder die Bürgerschaftswahl nimmst und dann auch zum Beispiel in Altona gibt es ja auch jemanden, der für den Bundestag und die Bürgerschaft antritt. Da ist auch so sehr viel Bewegung drin, wo man nicht so richtig weiß, wenn ich den jetzt hier wähle, wo ist der eigentlich dann demnächst und wo wird er dann für Altona sich einsetzen? Das ist ja auch die Frage, ne? Wie setzt sich der Bezirk Altona dann wieder, die Bezirksversammlung wieder zusammen, die gerade frisch gewählt ist, weil ganz viele wieder in die Bürgerschaft nach Hamburg gehen. Also es ist gerade sehr viel Bewegung drin.
Kathi Krause, tausend Dank. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis eingeschoben. Falls Sie unser Reporterteam nicht nur hören wollen, Ihre Artikel finden Sie regelmäßig auf abendblatt.de oder in unserem E-Paper. Und zu diesem exzellenten Reporterteam gehört natürlich auch Jenny Wood. Sie ist zuständig für Eimsbüttel zwischen Lastenfahrrädern und schicken Cafés. Kleine Spitze, sorry. Jenny, gibt es bei dir Aufreger oder sind die Menschen vor Ort zufrieden, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Eimsbütteler eher zufrieden, aber natürlich gibt es Aufreger. Und ich würde mal sagen, gerade in den dicht besiedelten Stadtteilen Eimsbüttels, Eimsbüttel ist ja groß, ne? Oben in Eidelstedt bis nach unten Richtung Innenstadt Roter Baum und Havestehude. Und in den dicht besiedelten Stadtteilen ist jede Menge Ärger, also gibt es jede Menge Ärger. Ich würde mal sagen, vor allen Dingen bedingt durch die Dichte, ne? Viele Menschen auf engem Raum, viele Verkehrsteilnehmer auf engem Raum. Also Radfahrer gegen Autofahrer, Radfahrer gegen Fußgänger, das ist hier gang und gäbe.
Also das Thema Verkehr und Parkplätze, würdest du sagen, habe ich das richtig verstanden, da steht, wenn es ein Problem gibt, im Vordergrund?
Auf jeden Fall. Es gibt, ich weiß nicht, ob jetzt zahlenmäßig Eimsbüttel 2 geteilt ist, aber so vom Gefühl her auf jeden Fall. Es gibt die Menschen, die es super finden, natürlich vor allen Dingen auch Autofahrer finden das super, weil auch Autofahrer auch meistens Radfahrer sind, dass es dass die Fahrradwege ausgebaut werden, dass sie sicherer werden, dass du auf der Straße mehr Platz hast. Andererseits ist damit eben oftmals wir schreiben ja gerne Parkplatzvernichtung, ist es aber auch. Damit verbunden ist natürlich eine Parkplatzvernichtung. Wenn andere Verkehrsteilnehmer mehr Raum brauchen, auch Fußgänger, breitere Fußwege, verschwinden eben Parkplätze. Der Ärger ist dann oftmals gar nicht der, dass Parkplätze verschwinden, sondern dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie wirklich absichtlich vernichtet werden, dass man also nicht so mit Augenmaß herangeht, sondern die Autofahrer wirklich rausdrängeln möchte. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem momentan.
Also das heißt so ein bisschen der ideologische Gedanke dahinter.
Auf jeden Fall. Ich kenne keinen Autofahrer, mit dem ich so auf der Straße spreche, die was dagegen haben, dass es breitere Fußwege gibt. Aber sie fühlen sich gegängelt, Sie empfinden, dass es oftmals den Rahmen sprengt und überzogen ist. Genau, aus ideologischen Gründen.
Nun ist ja bei dieser Betrachtung nicht so sehr die Frage, was Fakt ist erstmal, sondern was die Menschen fühlen. Weil am Ende des Tages wissen wir alle, wir gehen in so eine Wahlkabine und machen dann unser Kreuz, manchmal auch aus dem Affekt raus. Nicht immer, aber manchmal. Und deswegen, ich finde das so schwer einzuschätzen. Wir wissen aus unserer repräsentativen Umfrage hier beim Abendblatt, dass das Thema Verkehr und die entsprechenden Probleme das Thema ist, was die Menschen am allermeisten in dieser Stadt bewegt. Jetzt ist die Frage an dich, in einer Wohlfühloase wie Eimsbüttel, in der ja eigentlich jeder zumindest bis 30, 35 sagt, ich will in Eimsbüttel wohnen, ist das etwas, was die Menschen tatsächlich so sehr bewegt, dass es möglicherweise ihre Wahlentscheidung beeinflusst? Oder sagst du, na, die haben schon eine genaue Vorstellung, was sie für ihren Stadtteil wollen und leben auch mit den Problemen, aber sind manchmal halt verärgert?
Ich glaube, die meisten haben eine genaue Vorstellung und sind sich selbst auch treu. Inwiefern das nachher wirklich oder die Wahlentscheidung spontan fällt, vermag ich gar nicht vorauszusagen. Aber ich merke, wenn man mit den Leuten spricht, gerade das Thema Verkehr, sagen ganz viele, also nee, die Grünen wähle ich beim nächsten Mal nicht mehr. Die sind wirklich verärgert. In dem Moment, ich weiß nicht, wie lang anhaltend dieser Ärger ist, weil politische Entscheidungen trifft man ja jetzt nicht nur aus einem Gefühl heraus, würde ich sagen. Ich kann es gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt.
Jenny, jetzt haben wir so viel über Parkplätze und Verkehr geredet, weil das ja auch ein Riesenproblem ist. Aber ich glaube, gerade für junge Leute auch in Eimsbüttel steht ja noch was anderes ganz oben auf der Agenda, nämlich das Thema knapper Wohnraum.
Richtig. Und wenn du in Eimsbüttel aufgewachsen bist als junger Mensch und vielleicht nicht in eine andere Stadt ziehst zum Studieren oder um da eine Ausbildung zu machen, möchtest du schon weiter relativ zentral wohnen. Es muss dann auch nicht für die jungen Leute Eimsbüttel sein, aber ne, St. Pauli, Schanze, so die zentralen Stadtteile. Und die wohnen hier schon ganz gern. Aber wenn jetzt eine 19-Jährige von zu Hause ausziehen möchte, um auf eigenen Beinen zu stehen, wird es echt schwer, hier was zu finden. Also fast unmöglich eigentlich, was Bezahlbares zu finden.
Das ist aber Fluch und Segen zugleich. Das zeigt auf der einen Seite, wie beliebt dieser Stadtteil ist. Auf der anderen Seite ist der Wohnraum einfach knapp.
Richtig, und die Flächen sind ja auch begrenzt, ne? Also hier so in den innerstädtischen Stadtteilen kannst du noch nach oben bauen, aber es gibt halt auch wenig Spielraum, was Flächen angeht. Und etwas weiter draußen, Niendorf, wo ja gerade auch nachverdichtet werden soll, wehren sich dann die Anwohner. Die wollen das natürlich nicht dichter haben und wollen ihre grüne Wiese vor der Haustür behalten oder die niedrigen Häuser. Das ist natürlich ein Dilemma. Also selbst wenn Wohnraum geschaffen wird im Bezirk Eimsbüttel, bisschen außerhalb der zentralen Stadtteilen, dann wehren sich wieder die ursprünglichen Anwohner dagegen.
Der Abschluss von unserem kleinen, natürlich nicht repräsentativen Rundblick durch unsere Stadt zum Auftakt in das neue Jahr und auch im Hinblick auf die anstehende Wahl. Jenny Wood, vielen Dank. Das war's für heute. Morgen bei uns wieder der etwas größer gefasste Blick. Heute waren wir durchgehend in Hamburg unterwegs. Morgen beschäftigen wir uns mit der Bundespolitik. Die Einschätzungen zu den wichtigsten politischen Ereignissen der letzten Tage nimmt dann mein Kollege Jörg Quos aus der Funke Zentralredaktion vor. Die Stichworte sind Brandmauer, Österreich, Alice Weidel, Elon Musk und der Querulant aus dem Süden, nämlich Markus Söder. Das alles morgen bei uns. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie. Gerade jetzt, so kurz vor den Wahlen, steuern wir vom Abendblatt noch folgende Idee bei. Unter dem Motto, eine Frage des Vertrauens, wir bringen Klarheit in aktuelle politische Themen, bieten wir das Abendblatt im Abo für 4 Wochen zum Preis von, Achtung, 8 Euro an. Sie entscheiden selbst, ob es ein Print-Abo oder unser Digitalpaket sein soll. Also 4 Wochen Abendblatt im Abo und der Preis unschlagbar, nämlich 8 Euro. Der Link für Sie ist da, wo er hingehört, nämlich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis morgen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.